Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen uns heute Abend, am ersten Abend, unter ein Gotteswort stellen aus Johannes Kapitel 1. Wir stehen vor dem Wort auf. Des anderen Tages sieht Johannes Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesu nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach: Was sucht ihr? Sie sprachen: Meister, wo bist du zur Herberge? Er sprach: Kommt und seht's. Sie kamen und sahen's und blieben den Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die von Johannes hörten und Jesu nachfolgten, war Andreas, der Bruder Simon Petrus. Er findet seinen Bruder Simon und spricht: Wir haben den Messias gefunden, und führte ihn zu Jesus. Da ihn Jesus sah, sprach er: Du bist Simon, Jonas Sohn. Du sollst Kephas heißen, das heißt ein Felsen. Des anderen Tages wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht: Folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida. Philippus findet Nathanael, spricht: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und den Propheten geschrieben hat, Jesus, Josefs Sohn von Nazareth. Und Nathanael spricht: Was kann von Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht: Komm und sieh es. Jesus sah Nathanael zu sich kommen und spricht: Sieh, ein rechter Israelit, in welchem kein Falsch ist. Nathanael sprach: Woher kennst du mich? Jesus sprach: Ehe denn dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael sprach: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus sprach: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum gesehen, du wirst noch Größeres sehen. Und spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn. Amen. Darf ich zunächst fragen, wenn ich in dieser Tonlage spreche, ob Sie mich alle verstehen? Wenn ich etwas lauter spreche in dieser Tonlage, ist das besser? Und wenn ich so laut spreche wie jetzt, das wäre vielleicht zu laut. Aha, damit ich den Takt habe, nicht? Die Kinderstube richtig auswerte. Ihr lieben Brüder und Schwestern, neben der Freude auf der Hinfahrt heute nach Augsburg aus unserem hohen Norden, neben der Freude sage ich, manche liebe Gesichter hier wiederzusehen, habe ich die leise Hoffnung, dass mein Besuch euch auch den Frühling mitgebracht hat. Und rollt der Winter noch so sehr mit trotzigen Gebärden und streut er Eis und Schnee umher, es muss doch Frühling werden. Und was ist das für eine schöne Sache, wenn man so wie ich als Bauernjunge durch die erwachende Natur fahren darf und dann tief einatmen diese Frühlingswiese, die erwacht. Ich bin immer so glücklich, wenn ich etwa in den Bergen der Schweiz über so eine Alm laufen darf, wo die Krokusse, der Enzian, die Alpenrosen so durchbrechen. Das erste Grün ist doch das Schönste. Aber, lieben Brüder und Schwestern, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Es gibt eine Frühlingswiese, die unendlich wichtiger und schöner ist als die irdische. Und wenn man mich heute Abend fragen würde: Kemner, was war in deinem Leben das Allerschönste, was du erlebt hast? Dann müsste ich sagen, wenn ich ehrlich bin, dass ich in dieser Welt des Todes, der Vergänglichkeit, etwas gesehen habe und sehen durfte von der Frühlingswiese Gottes, von dem Erwachen zum ewigen Leben. Das ist das Schönste, wenn Menschen erwachen aus dem Todesschlaf, wenn sie den Kontakt finden, den wir alle im Grunde suchen, wenn die Frage, die unsere Existenznot ausmacht, woher, wohin, nicht die Denknot, sondern die Existenznot, die im Grunde zur Debatte steht für jeden, wenn die sich gelöst hat, in dem einen Namen, der über alle Namen ist. Und damit steige ich eigentlich schon ein in das Thema von heute Abend. Denn der Text führt uns in den Versen, die ich eben verlesen, zu dem größten Erweckungsprediger, der Herold des kommenden Christus war, Johannes den Täufer. Er steht dort am Jordan und die Blitzlichtaufnahme, die uns hier gemacht wird, schildert einen Augenblick, der ewigkeitsgeladen war, jedenfalls für einige Menschen, die von diesem Augenblick an den Anstoß zur ewigen Bewegung bekamen. Sie schildert den Augenblick, diese Verse schildern den Augenblick, wie Johannes dort Jesus Christus vorübergehen sieht, genau wie jeder andere Mensch im Bettlergewand der Zeit und wie Johannes hellsichtig ist und entdeckt, dass in diesem Augenblick dass sich das passiert, was er selber umschrieben hat mit dem Wort, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Und so hebt sich innerlich bewegt, angerührt vom Geiste Gottes, in der Schau des Tages Jahwe, wie die alten Propheten sagten, in der erfüllten Stunde seine Hand, und er ruft den Leuten, die da vor ihm stehen, zu: Seht, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Er hat genau die mathematische Mitte, wie Luther gesagt, getroffen, um die es geht in unserem Leben. Und zwei Jünger hören ihn reden, und für die wird dies Wort Anstoß zu einer neuen Bewegung. Irgendwo, irgendwann fängt Gott seine Geschichte mit jedem an. Vielleicht schon in den Kindertagen. Irgendwo, irgendwann brauchen wir alle Vorbilder und Rufer, die uns das Sprungbrett legen zu Jesus. Wenn ich in mein eigenes Leben zurückdenke, könnte ich aus meinem Leben unmöglich meine eigene Oma streichen, die eigentlich, wenn ich meine, mir in der Kinderstube als Erste die Geschichten der Bibel so plastisch erzählt hat, dass sie mir eingegraben wurden ins Unterschwellige. Und jedes Mal, wenn ich am Grabe meiner Oma stehe, steigt ein Dankgebet auf. So sehr ich in gewissen Jahren meines Lebens sie nicht begriffen habe. Wenn sie die langen Andachten bei uns auf dem Bauernhof von Bogatzky las und die Koteletts und die Kasseler Rippen standen auf dem Tisch. Und dann kam das furchtbar lange Tischgebet, wie ich meinte. Dann habe ich oft gedacht, das will ich sagen, man muss es ja ertragen. Nicht? Aber es gehört sich so. Aber seht, heute denke ich völlig anders. Es ist doch manches hängen geblieben. Diese Oma, ja, sie hat mich schrecklich verwöhnt. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie mich sogar so verwöhnt hat, was sicherlich nicht gut war, dass ich mit 5 Jahren noch nicht mal gekaut hätte. Die Oma hätte es mir vorkauen müssen. Ob das nun erziehungsmäßig richtig war, weiß ich nicht. Auf alle Fälle hat's mir nicht geschadet, wie man sieht. Aber seht, das war die Oma. Und ich danke ihr eigentlich in der vorlaufenden Gnade meines Lebens. Und nun könnte ich die Kette weiterentwickeln. und könnte manche Leute in meinem Leben anführen, die so die ausgereckte Hand waren, an denen ich ablesen konnte, da ist was dahinter, hinter diesem Jesus von Nazareth, an denen ich merken konnte, die haben eine Wirklichkeit erfahren, die ich im Grunde suche und die durch ihr gelebtes Leben bezeugen. Das sind die Zeugen Gottes, die Persönlichkeiten, die im Grunde Wegweiser sind. Ich möchte glauben, jedes Mal, wenn ich bei den Studenten bin, oder jetzt, als ich in Gießen war, eine Woche bei etwa 2000 jungen Menschen dort in der Kongresshalle und bis in die Nächte hinein die Debatten gingen, da habe ich gespürt, wie im Grunde die Frage ist, hinterschwellig, die Frage, ob wir noch so viel Persönlichkeit sind, dass wir ausstrahlen, was wir predigen, mehr durch unser Sein als durch unser Wort. Und seht, so war es auch bei Johannes dem Täufer, dieser Positionslampe der Ewigkeit. Unter der Wucht seiner Botschaft spürten auch die Ungläubigsten, hier steht einer, der Auftrag und Vollmacht hat. Hier steht einer, der gesandt wurde, der sich nicht selber sendet. Hier steht einer, der durchgebrochen ist zur ganzen Wirklichkeitserkenntnis, der etwas weiß von der erfüllten Stunde, die unser Leben sucht. Und diese wenigen Worte, es braucht nicht viel sein, die genügen für zwei Leute, die dort bei Johannes sind, dass sie die Wendung finden. Und dass sie nun hinter Jesus hergehen. Sie gehen hinter ihm her, wenn ich so sagen soll, wie wir alle es einmal getan. Und wie die meisten in der Hypostase der Reflexion es heute tun, sonderlich in der gelehrten Welt. Sie gehen und kommen mit ihren Vorbehalten, mit ihren Prämissen. Aber sie gehen ja doch. Sie haben irgendwie das Gespür, wenn einer unsere Lebensfrage beantworten könnte, wäre er's. Es gibt ein ungesprochenes Gebet, das viel ernster an unsere Kirchentüre klopft, als wir alle glauben. Und wir sollten es recht erhorchen. Als ich heute Abend drüben mein Abendbrot aß in der Wirtschaft, wo ich wohne, kam ich ins Gespräch mit einem Lastkraftwagenfahrer. Und das Gespräch ergab jedenfalls, dass er mir sagte, wenn ich heute Abend nicht frei wäre, würde ich kommen. Aber ich will sehen, dass ich morgen komme. Dass wir recht abholen, wo wir sind. Dass wir immer Umschlagshafen sind. Wie Johannes. Von uns Wegweiser zu Christus. Ausgereckter Arm wie am Isenheimer Altar. Und seht, die zwei Jünger kommen in Bewegung. Und es gibt ein unterschwelliges Gebet, das wichtiger ist, vielleicht als die Gebete, von Gott tiefer erhorcht wird, vielleicht als manche Kirchengebete, die wir so oben hin beten. Und ich weiß aus meinem eigenen Leben, wie in gewissen Augenblicken, wo ich ja in der Grenze des Todes war, wie ich in diesen Augenblicken nicht mehr mit dem Munde gebetet, sondern dann kommt das Seufzen des Herzens, dann kommt ein Gebet, wie bei Jona, ein Schrei, der nicht übersetzt werden kann, in liturgische Formel. Dann kommt der Schrei aus der letzten Tiefe deiner Lebensnot, aus der Angst, aus der Bedrängnis, aus der Frage, die dich unterscheidet vom Tier. woher, wohin. Und wenn es ein Ohr gibt, das diese Frage erhorcht, erlauscht, meine ich, wäre es das Ohr Jesu. Er kommt nie zu früh, er kommt nie zu spät. Und ich kann dir nur raten, wenn du noch in der Anfechtung im Zweifel bist, wer wäre nicht drin, auch wenn er gläubig ist. Aber ich meine, wenn du noch nicht den Schritt über die Linie gefunden hast, dass du bittest, Jesus hat es so formuliert, um den Heiligen Geist, dass in deinem Leben etwas geschieht, was Anstoß werden kann, über dich selbst hinaus, über den Dreh um dich selbst, über die Manipulierung Gottes nach deinem Maßstab, Gott Gott sein lassen. Und Jesus, meine ich, hätte dieses Gebet gehört bei den beiden, denn er steht still. Und er fragt diese beiden Leute, ja, mit der Testfrage, wie ich meine, an der ein Leben, eine Ewigkeit letztlich sich entscheidet. Mit der Grenzfrage, die er umschrieben hat, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Was sucht ihr denn eigentlich? Weshalb seid ihr eigentlich unterwegs? Ich habe das dem Herrn Jesus jedenfalls abgelauscht. So oft ich in den Bietkellern bin oder in Hamburg St. Pauli stehe oder sonst irgendwo, dass ich unterschwellig, ohne pastoral zu reden, so langsam mich herampirsche an diese Frage beim anderen. Was suchst du denn da eigentlich? Was ist denn das Bewegende? Da kommt man merkwürdig schnell oft an. Und kann man helfen? Und kann man abholen? Die Kirche muss ihre Mauern heute erweitern. Wehe, wenn wir es nicht tun. Nur die missionierende Kirche, die dauernd unterwegs ist und das anvertraute Pfund, ob es nun 2 Pfund oder 10 Pfund sind, ist gleichgültig, aber dauernd in missionarischer Bewegung hält. Diese Kirche erfährt Auferstehungsglocken und erlebt etwas von der Frühlingswiese Gottes. Wir hatten Ostern bei uns, die Rocker, auf der Osterfreizeit. Ich habe ersten Schrecken bekommen, als junge Christen, die nun Aktion junger Christen, als die so viel langbärtige Fidel Castros mitbrachten. Es war etwas beängstigend für mich auch. Aber dann trieb uns das in die Frage hinein, jetzt geht's ums Ganze. Die wollten nämlich wissen, was ist an dem Kemner, was ist da an Krillingen. Die wollten nämlich genau scharf hinhorchen. Und da müssen wir wach sein. Und es gefiel dem lebendigen Gott, dass noch nie eine Freizeit so Aufbruch wurde wie diese. Sie sind alle zum Glauben gekommen. Und 150 junge Leute tragen jetzt unseren Adener Jugendtag von der Weihnachtsfreizeit her. Die Führenden sind die früheren Rocker. Das wird eine tolle Sache werden, wenn wir jetzt am Adener Jugendtag dort aufmarschieren, wie ich hoffe, mit 20.000 jungen Menschen. So viele haben sich bereit angemeldet und Shadrach Maloka, der größte Evangelist Afrikas, dann, mit dem ich in 6 Ländern Afrikas zusammengesprochen habe, vor vielen tausenden Afrikanern, dort bezeugen wird, wie er vom Gangster zum Evangelisten berufen wurde und mit einer Wucht bezeugen wird, wie ich sie in meinem Leben noch nie von einem Pfarrer gehört habe. So etwas von Überzeugtheit, von einer Vollmacht, wie diesem Manne geschenkt ist, ja das, da sind mir immer die Tränen gekommen. Auch wenn er in Bantu sprach in Afrika, ich kann Bantu nicht, wurde ich doch bewegt. Ich wurde erschüttert, weil er mit einer ungeheuren Demut, mit einer Vollmacht ohne Gleichen, mit einer Leidenschaft immer nur Hinweis war. Geh zu Jesus, geh aus dem eigenen, wie er im Urwald, wo immer er stand, nur Hinweis wurde. Und nun ist es nach Aalen ziemlich weit von euch. Ihr könnt aber Shadrach Maloka hören auf dem Frankenjugendtag in Bobengrün. Dort wird er mit mir sprechen. Pfingstabend, am Abend vor Pfingsten und am ersten Pfingsttag. Ich würde euch im Frankenlande raten, ruhig den Weg, wenn ihr ein Auto habt, zu machen. Ihr werdet mir zugeben, es hat sich gelohnt, einen Mann zu hören, den Gott jetzt vom Gangster zum Christen, ja zum größten Evangelisten begnadet hat. Er spricht 8 Sprachen. Ein unglaublich begabter Mann, ein Findelkind, der seinen eigenen Vater, seine Mutter nicht kennt, der nicht mal weiß, wann er geboren ist. Und gerade dieser Mann, der ist ein Zeuge. Dr. von Staden sagte mir, kein Tag, wo er nicht 1000 Menschen zu Christus führt. Wo bleiben wir da? Hinweis zur Quelle. Wie viel hast du denn schon hingewiesen? Wie ist das in deiner Umgebung, in deinem Hause, in deiner Verwandtschaft? Haben die das gespürt, dass du Hinweis bist zu Christus hin? Und die beiden Jünger, ja, als Jesus sie fragt, was sucht ihr? Da sagen sie nicht, wer täte das denn schon? Wir suchen dich. So schnell geht das selten. Sondern es will auch Weile haben. Das Samenkorn muss erst in den Boden fallen. Ich habe manche Erweckung in meinem Leben erlebt. Aber ich freue mich immer über die Erweckungen, wo ich eigentlich, ich habe das jetzt wieder erlebt in Westfalen, durch die Evangelisation, wenn ihr wollt, nur so die Egge Gottes war, nur so der Sämann. Und wo nachher der Pfarrer, der hinter mir stand und in der Gemeinde, die Ernte einbringen konnte. Ihr dürft mir glauben, ich freue mich darüber unendlich mehr, als wenn ich selber wäre. Weil das dem Pfarrer so gut tut, weil er dann wird, in der Frühlingswiese Gottes, wird er selber. Es gibt keinen Weg, die kritischen jungen Theologen heute zu überzeugen, für mich nicht, keinen besseren Weg, als sie auf die Frühlingswiese Gottes zu bringen, wo sie das erwachende Leben selber sehen und dann es erfahren, dass er das Nichtseiende ruft, dass es sei. Meine Frau behauptet, ich sei aus Afrika so jung wiedergekommen, so frisch wie nie zuvor. Die dachte, ich wäre völlig erledigt. Aber als ich in Zambien, Rhodesien, Malawi, dort unter den Jubelgesängen junger afrikanischer Christen die Tausende erlebte, da habe ich gedacht, ja, wie kann man sich irren? Ich wollte euch ein bisschen bringen. Ich dachte, die haben es wohl auch nötig, dass sie mal ein bisschen Kirchengeschichte kennen. Und nun bin ich der Beschenkte. Jetzt merke ich mit einmal, die sind am Drücker. Die leben unmittelbar. Die gucken richtig. Und wir gucken falsch. Seht, so möchte ich es einmal hier umschreiben. Und Jesus, wie wunderbar ist seine Seelsorge. Er sagt, kommt und seht es. Siehst du, du musst eine Erfahrung machen mit Christus. Du musst eine Ecke mit ihm paddeln. Das zum Glauben kommen ist nicht notwendig, wie bei Billy Graham vielleicht, dass man vormarschiert. Ich persönlich habe das nie gemacht. Aber die Amis und der Bruder Graham, das sind große Kinder, ist gut. Er sei seines Weges gewiss, ich habe wirklich nichts dagegen. Aber seht, ich persönlich komme von Luther her. Und ich meine, nicht wahr, es muss auch durchstanden werden. Und es ist gut, wenn dann auch die persönliche Seelsorge, der Stubben, den wir mitschleppen in persönlicher Beichte und Seelsorge, dann überwunden wird. Und ich erlebe, dass dann die Menschen auch bleiben. Wer einmal ganz in die Herberge Jesu kam, der fühlt sich in der Welt nie mehr ganz zu Hause. Der kennt eine Geborgenheit, die er nicht eintauschen möchte. Und so sind die beiden da in der Herberge. Kommt und seht es. Bist du schon mal in der Herberge bei Jesus gewesen? Nicht nur in der Herberge der Kirche. Ich spreche als Kirchemann. Aber du verstehst nicht, die Herberge Jesu ist mehr. Hat er dich schon angesprochen im Wort? Hat er dir ein Wort gesagt, dich bei Namen gerufen? Seht, die Wirkung dieser Seelsorge Jesu, die war ungeheuerlich. Der eine wird uns genannt Andreas, der dem eigenen Bruder, den Simon Petrus, nun zum Anstoß wird, zu Christus hinzukommen. Wenn man das ganz Große erfährt, das kann man unmöglich für sich behalten. Da strahlt man weiter. Und der andere, der verschweigt seinen Namen. Und doch wissen wir genau, wer es war. Denn er hat die Stunde uns angegeben. Nachmittags 3 Uhr bin ich in der Herberge eingekehrt. Es ist Johannes selber, der Evangelist. Denn sonst könnte er die Stunde nicht wissen. So würde ich meinen. Siehst du, das sind die Stunden in deinem Leben, die Gewicht haben. Wo mit einem Mal der Leerlauf aufhört, die stinkige Langeweile, diese Ringelpiez um uns selbst, diese Verliebtheit, ich am nächsten, wo du mit einem Mal wach wirst für das ganz Große und es entdeckst, dass unser Leben ausgerichtet ist, höher hinauf, zu Christus hin. Und so kommt eine Kettenreaktion. Nämlich, wir sehen's, der eine bringt den anderen hin. Der eine führt den anderen hin. Es hat mich bewegt auf den Aldener Jugendtag im letzten Jahr, wenn ich das mal so ganz einfach sagen darf. Da kam ich an einen Bus, es waren über 300 Busse da. Da kam ich an einen Bus und frage, denke, meine Güte, was sind denn das für Heinis? Die sehen aber nun wirklich nicht fromm aus. Und ich hing da so ran, die guckten mich so ein bisschen so auf Distanz an. Na, so ging ich ein bisschen näher und da hörte ich, etwa 10 Leute hatten den ganzen Bus geheuert und hatten den anderen gesagt, wir haben alles für euch bezahlt. Fahrt nur mit. Fahrt nur mit. Es hat mich bewegt. Ich habe gedacht, sowas lohnt sich. Wenn man so unterwegs ist und sagt, brauchst nicht bezahlen, deine Moneten, die will ich dir schenken, wenn du daran hängst. Aber fahr doch mal mit, komm und sieh es. Siehst du, so hat's der Philippus gemacht.